von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich würde gerne mal mit einem Bier starten, das wird nämlich nicht kälter.
Ja.
Du hast vielleicht auch eins parat.
Ich habe ein Bier, das mir freundlicherweise übereignet worden ist.
Und zwar ist es ein Orca-Bräu aus Nürnberg.
Ah.
Ein Modern IPA namens Anders, in Klammern, kleingeschrieben.
Oh,
ein okay. Obergäriges Starkbier. Und stark ist es, denn es hat 6,8% Volume. Und ich freue mich schon seit Wochen darauf.
Okay, 7,2 sticht. Ach nee, dann sticht es ja nicht mehr.
Wow, 7,2 ist aber auch ganz gehörig.
Meins liegt auch schon eine ganze Weile und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob wir nicht mehr zusammenkommen, bevor das abläuft. Das ist ein Sierra Nevada, ein Klassiker sozusagen.
Klassiker?
Und zwar heißt Torpedo und nennt sich Extra IPA. Das Etikett ist mal wieder vom Importeur völlig überklebt worden. Das heißt, ich sehe hier gar nichts. Ich mag die ja grundsätzlich ganz gerne. Irgendwo müssen sie es ja hinkleben. Es ist gar nicht so viel Platz hier. Und das ist wieder, als Importeur ist es wieder Brausturm.
Aber was stellst du dir unter Extra IPA vor? Also Extra IPA, IPA ist ja schon in gewisser Weise extra.
Keine Ahnung. Es ist tatsächlich, bei Sierra Nevada gibt es das ja manchmal, ist eine Flasche in deren komischen Format 0,355. Ich mach das mal auf. Cremiger Schaum, rötlich fast, also nicht mehr Bernstein. Ein bisschen trübe. Oh, das macht einen guten Eindruck.
Mein Bier duftet mir bereits nach dem Öffnen schon sehr frisch entgegen. Und zwar ist genau hälftig, fruchtig und harzig. Also hier hat jemand, der erste Geruch ist, optimaler Ausgleich zwischen fruchtig und harzig ist hier erzielt worden. Ich gebe auch gleich die Hopfen durch, weil die sind ja dafür verantwortlich. Citra, Eldorado, Idaho 7.
Idaho 7 hatte ich schon öfter mal im Blick. Eldorado habe ich gar keine Vorstellung mehr von. Habe ich schon mal getrunken, aber sagt mir nichts. Aber Idaho 7 ist irgendwie in letzter Zeit ganz gut angesagt. Das habe ich öfter mal erlebt.
Also vom Geruch her, überzeugt auch im Glas entsprechend, also genau auf der Grenze zwischen fruchtig und harzig. Ein sehr, sehr trübes Bier, auch weit vom Bernstein entfernt. Ich würde es sonnengelb nennen, mit einem groß blubbrigen Schaum, der auch relativ hartnäckig ist. Das sieht sehr appetitlich aus im Glas.
Okay, dann kann ich mit einem feinen, perligen Schaum gegenhalten. Der tatsächlich erstmal so ein bisschen an Hefeweizen erinnert hat. Ich habe nochmal drauf geguckt, es ist aber nur Gerstenmalz drin. Und vom Duft her erinnert mich das. Leider ist meine Stimme nicht nur ein bisschen belegt, sondern auch meine Nase ein bisschen zu. Aber es sind eher so rote Früchte. Also hat, ja, ins Beerige vielleicht so. Hat was Beeriges. Und könnte aber auch ein bisschen mit Malz rumspielen. Also könnte malziger sein, als ich das eher so schätze. Bin ich mal gespannt. Für ein IPA was Besonderes.
Ein gewisses Extra hast du schon erkannt, höre ich daraus.
Ja, für ein IPA wäre das schon, das wäre dann ein anderes Extra. Das wäre nicht mehr von allem, sondern eine Tendenz ins Malzige. Was ja nicht immer so meins ist, aber bin ich gespannt.
Mhm. Wollen wir da mal? Ja, ich denke, ich wäre soweit, ja.
Okay, auf das, was es wert ist.
Auf das, was es wert ist. Erster Schluck. Ich drängel mich da einfach mal vor, weil mein Bier macht es auch. Es ist, der Blubber ist grob. Wie Schmirgelpapier grob und fein sein kann, ist dieser Blubber grob. Das schmeckt auf den ersten Schluck sehr erfrischend. Das Harzige ist allerdings verschwunden. Das Fruchtige steht vorne und lässt sich auch klar identifizieren. Das ist Melone mit einem Hauch Birne-Apfel, würde ich sagen. Ja, also kein sehr aufdringliches, also nichts zitronig-ananassiges, nichts Mango-Süßes, aber also ein bisschen hintergründig, aber voll fruchtig. Das Harzige ist verschwunden, jetzt auch im Nachgang kommt es erstmal nicht wieder. Werde vielleicht wieder auftauchen, wenn das ganze Bier etwas wärmer wird, womöglich, aber ansonsten habe ich hier ein fruchtiges Bier. Anders ist es definitiv.
Meins ist auch anders. obwohl es nicht so heißt. Also meins ist extra.
Extra, okay.
Ja. Meine Assoziation ist da jetzt erstmal Pflaume und tatsächlich erinnert es mich an eine leichte Malzigkeit wie bei einem Bock. So, das steckt da auch mit drin, so dass die schon mit dem Malz da auch rumgespielt haben. Und die Kombination ist tatsächlich für ein IPA wirklich extra, wirklich ungewöhnlich. Und ich würde sagen, das ist ein sehr ja, herbstliches bis winterliches IPA. Gefällt mir ganz gut. Also ich bin ja sonst für Malzsachen nicht zu haben, aber wenn ich mir vorstelle, es ist draußen stürmisches Wetter und du hast eher Bedarf nach Kamin oder sowas, auch wenn du kein Kamin zu Hause hast, dann hilft dir dieses extra IPA. Warum das Torpedo heißt, weiß ich nicht. Das Torpedo würde ich irgendwie spritzig, geht ab, überwältigt dich. Das ist etwas Warmes.
Das sind die positiven Adjektive, die du mit Torpedo verbindest. Torpedo ist ja eigentlich ein Waffensystem. Und zwar ein ziemlich tückisches.
Ja.
Ein Waffensystem, dem du ausgeliefert wirst und nicht ausweichen kannst. Und das auch noch im Verborgenen abgefeuert wird. Das ist ja ein hinterrücksiges Waffensystem.
Ja, aber ich versuchte da jetzt irgendwas Positives draus abzuleiten. Ich weiß nicht warum. Torpedo ist natürlich schnell. Ne? Und mit schnell, aber ich finde das eher gemütlich. Also mit Torpedo bringe ich das nicht in Verbindung. Der Name ist komisch.
Ja, schnell. Also da gibt's...
Der Torpedo kommt aus der Tiefe, bleibt allerdings auch in der Tiefe.
Und explodiert am Schluss.
Hier explodiert nichts. Es hat eher so was Gemütliches. Ohrensessel, Winter, Kaminknistern.
Also ich bin ja auch so ein bisschen auf der Suche, warum mein Bier jetzt unbedingt anders ist. Es ist anders als was. Es ist ja, also per Aufdruck ist es ein obergäriges Starkbier beziehungsweise ein Modern IPA. So anders als IPAs ist es nicht mit dieser aufdringlichen Fruchtigkeit. Vielleicht diese hintergründige Harzigkeit ist nicht unbedingt typisch für IPAs. Es ist auch stärker als ein gewöhnliches IPA. Mit 6,8 ist das schon... Also ist da deutlich im oberen Bereich. Für Starkbier allerdings nicht übertrieben. Ne? 6,8 ist für Starkbier so ein...
Das ist völlig normal. Mindeste, ne? Ich glaube, das geht ab 6,5 los, ne?
Genau, 16 und 6,5, das war's. Ja, was ist anders?
Es schmeckt nicht harzig, sondern eher nach Melone, sagtest du, ne?
Ja, es ist eine melonige mit sehr angenehmen frischen Birnengeschmack im Hintergrund.
Was ja auch schon eher ungewöhnlich ist. Also Melone würde ich immer sagen, das gibt's beim Hüllmellen ja durchaus jetzt als Standard, wobei ich immer denke, das erinnert mich eher an Pomelo. Deswegen ist Melone eigentlich ganz cool. Birne ist schon seltener. Das haben wir als Geschmacksrichtung, als Aroma eigentlich eher selten im Hopfen.
Das ist richtig, ja. Also ich wundere mich immer noch ein bisschen, wo dieser harzige Geschmack geblieben ist. Was es natürlich hat für ein Ale, aber das ist bei Pale Ale auch nicht so generell zu sagen, das hat schon recht viel Blubber.
Das ist bei meinem wiederum sehr angenehm. Ich mag das ja gerne, wenn die Perlage fein und zurückhaltend ist und beides erfüllt dieses Bier. Also für mich perfekt. Da erinnert es mich auch tatsächlich an ein Hefeweizen oder vielleicht noch an ein Trappistenbier oder sowas. Von der Farbe ist Trappistenbier auch nicht so weit entfernt. Ah, ist schon ganz spannend. Also ist ein, also ich würde mein Bier eher anders nennen und deins wäre dann extra.
Ja, ich habe hier übrigens gerade was gefunden auf der Flasche. Hier ist noch ein bisschen Weizenmalz mit drin. Das erklärt dann auch diese hinterhältige Süßigkeit.
Ja.
Und das erklärt dann auch ein bisschen den klebrigen Schaum. Ja, das mag auch anders sein, ja.
Aber
vielleicht nicht unbedingt so anders, dass ich es mit einem Ausrufezeichen auf die Flasche schreiben würde. Aber etwas anders ist es durchaus.
Vielleicht ist es anders als das andere IPA, das sie haben. Keine Ahnung. Man muss das ja im Verhältnis sehen. Anders als was?
Richtig, stimmt. Anders als was. Jetzt wundere ich mich auch gerade ein bisschen über das Artwork. Da ist nämlich so eine Fichte drauf zu sehen. Ich glaube, ich muss tatsächlich dem harzigen Hopfen noch ein bisschen hinterher schmecken. Der scheint hier gemeint zu sein mit prägend.
Aber da haben wir da natürlich
so einen harzigen Baum raufdrucken. Ja,
da haben wir natürlich den Master of Harzigkeit kennengelernt. Das polnische Bier namens Forest ist ein alkoholfreies IPA. Hä? Und das ist ja tatsächlich fichtenbasiert. Also das hat auch diese vermutlichen ähnlichen Hopfen, wie du jetzt drin hast. Und dann aber auch noch infused mit Fichtennadeln oder Fichtenzweigen. die später zwar wieder rausgenommen werden, was sehr nett ist, aber das gibt dem Ganzen, selbst als alkoholfreies IPA, einen sehr coolen eigenen Geschmack.
Forrest war wirklich eine Offenbarung hinsichtlich dessen, was möglich ist. Und da, das ist wirklich, ja, also das ist so ein auf seiner Skala so eine Sache, die ganz rechts steht.
Mhm, während alle anderen über links sind.
Genau, während alle anderen ein bisschen linkser sind.
Ich hatte das Bier tatsächlich letztens in einem privat gemachten Tasting anlässlich eines Geburtstags, wo ich nur alkoholfreie Biere vorgestellt habe. Und da wurde das, einige haben das Bier als, ja, das fühlt sich irgendwie an, als wäre ich gerade in einer finnischen Sauna oder als würde ich ein Fichtennadelölbad nehmen. Mhm. Und was ich sehr spannend fand, die Wahrnehmung war auch, wenn ich es rieche, fühlt es sich wie dieses Bad an. Wenn ich es dann aber trinke und die Bitternoten aus dem Hopfen, die ja trotzdem massiv vorhanden sind, dann wahrnehme, dann ist es wieder ganz Bier. Also
ja,
diese getrennte Wahrnehmung, was ich ja auch immer wieder habe, oder haben wir ja jetzt auch bei dir. Du riechst es und riechst die Harzigkeit in der Duftnote und sobald du es dann trinkst, ist es anders. Da kommen andere Prägungen, weil sich dann in diesem Fall nicht die Bitternote, sondern vielleicht eher das Süßliche aus dem Weizenmalz hervortut.
Ich denke, das ist etwas, was woran dieses Bier... Ja, krankt? Nein, das ist falsch. Das ist etwas, was dieses Bier sehr prägt. Dieser Weizen ist tatsächlich das, was die Süße hier nach vorne bringt und das Fruchtige unterstützt mehr als das Harzige. Jetzt wird es ein bisschen wärmer und ich schüttel es auch ein bisschen aus, weil ich eigentlich auch nicht so der Freund von großen Blubber bin, von, wie ich sie mal nennen möchte, rülpsigen Bieren. Das muss nicht sein. Und während ich es so ausschüttel und schwenke, duftet mir tatsächlich aus dem Glas auch schon wieder ein bisschen was Harziges entgegen. Das ist ja also es ist ein Bier, das sich während des Trinkens verändert. Das ist spannend, sehr spannend.
Ja.
Ich sinniere immer noch über diesen Namen Torpedo und gibt es nicht auch von Astra ein Produkt namens Torpedo?
Dieses, Rakete, dieses auch Torpedo?
Richtig, Rakete.
Das ist das, also ist dicht dran.
Mit den roten und weißen Vieren.
Ja,
ne? Das
genau.
Ist Rakete, ne? Ja, stimmt. Das ist ein extra mit Alkohol angereichertes oder war das ein mit Taurin angereichertes?
War das nicht mit Energy Drink? Ja, Taurin. Aber ich bin da auch nicht so. Ich bin beim Astra-Portfolio tatsächlich so ein bisschen raus. Die haben für mich Dinge da zusammengeführt, die mich nicht so interessierten. Ich bin jetzt allerdings, Astra hat ja auch ein Craft-Bier. Bereich, die haben ihre Astra Bar auf dem Kiez, ist ja auch ein bisschen, die craften doch auch rum, ne? Das interessiert mich.
Die craften, ja.
Ja. Also das interessiert mich, das könnte interessant sein, aber so, was so am Markt ist, da bin ich mit dem Astra Rotlicht und einem normalen Astra Pilsener immer gut bedient, wenn ich das mal brauche, aber die anderen Sperenzien sind jetzt nicht so meins.
Astra Pilsener?
Astra Urtyp ist es doch immer, ne? Was
ja,
wir früher getrunken haben. Und das Rotlicht ist ein gepimptes Urtyp. Ja, so.
Richtig.
Du hast völlig recht. Pilsner ist nochmal anders.
Ist Rakete ein positiverer Name für ein Bier als Torpedo? Ich denke schon. Ne? Rakete kann auch eine Silvesterrakete.
Rakete ist
sein,
Silvester oder eine Mondrakete. Das ist nicht eine Waffe zwangsläufig. Und bei
aber
Rakete
Torpedo
denke
ist
ich aber.
Zwangsläufig eine Waffe.
Bei Rakete. Ja, die USA sind Waffen gegenüber aber auch nicht so kritisch. Das ist da durchaus was Positives. Nee, würde ich ganz klar sagen. Wir sind da ein bisschen skeptisch.
Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt.
Auch wenn sich das jetzt im Zuge des Krieges gegen die Ukraine vielleicht noch ein bisschen verändert. Bei Rakete fällt mir aber immer noch die Werbung der Telekom Ende der 90er ein. Mit Gib Schub Rakete. Das ist sofort bei mir da. Zwei Typen, einer ein bisschen cooler, der andere so ein bisschen Honk, fahren im Tretboot. Und der eine erklärt dem anderen dann irgendwas über einen Telekom-Mobilvertrag oder sowas. Keine Ahnung. Und der Honk sagt dann irgendwie, aha, ja, hast du jetzt alles kapiert? Dann gib mal Schubrakete. Irgendwie so. Also ich hab's nicht mehr so ganz drauf. Aber kennst du das nicht mehr? Das ist ikonisch.
Das, also der Claim sagt mir was. Also gib Schubrakete, ja. Und dass es in der Werbung war, ja, da klingelt was, aber wofür da geworben werde oder wie die Story ist, das.
Für einen Mobilfunkvertrag von Telekom.
Ah, okay.
Doch, gib Schubrakete, habe ich in der Werbung gehört, ja. Mhm. Aber so soll es ja auch sein.
Genau, du weißt das Positive von der Werbung, aber leider nicht das Produkt. Nee, so soll es nicht sein.
Das stimmt.
Aber so unterbewusst ist es bei dir gekoppelt. Das ist alles verankert. Und die coolen Sprüche und die guten Mobilfunkverträge gibt es von der Telekom. Ich bin mittlerweile ja tatsächlich wieder bei der Telekom. Also bei irgendeinem Reseller, aber ja, hat mich doch erwischt. Jahrelang ausgewiesen.
Ja, ich allerdings auch. Ja, das stimmt. Also
im besten D1-Netz.
Einfach vorne. Ja, im besten D1-Netz, ja. Ja, das ist ein Argument. So schlecht wie das Netz hier ist in diesem Land, ist das ein sehr gutes Argument.
Ja, aber das Argument endet schon hinter meinen Fenstern, weil meine Fenster und das Haus insgesamt ein sehr guter Faradayscher Käfig offenbar ist. Und wenn ja. Wenn ich Probleme habe, und die habe ich regelmäßig beim Telefonieren übers Handy, dann mache ich das Fenster auf und hänge meinen Kopf raus und telefoniere sozusagen draußen. Dann geht's. Und einige Verbindungen laufen auch über WLAN. Also da schaltet sich dann das Handy irgendwie auf mein WLAN und verbindet sich da. Aber leider nicht alle. Also zu meinen Eltern geht das nicht. Und ich überlege immer, ob das von mir abhängt oder von denen oder keine Ahnung. Ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, das mal zu recherchieren, womit das zusammenhängt. Und deswegen.
Warum ist denn die digitale Infrastruktur in diesem Lande so schlecht?
Erster Punkt. Es gibt zu viele Altbauten. Die müsste man eigentlich alle wegkloppen. Altbauten sind total schwierig für mobile Kommunikation. Und die sollte man dann ersetzen durch Holzhäuser. Holzhäuser sind super für mobile Kommunikation. Zweiter Punkt, der Wille. Wir hatten jahrelang verschiedene Ministerien, die sich um die Digitalisierung hätten kümmern sollen und es dann nicht hingekriegt haben. Wir haben jetzt seit letztem Jahr das Digitalisierungsministerium und da muss man nochmal gucken. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, was haben wir da? Da haben wir das Verkehrsministerium, da haben wir das Innenministerium und da war noch eins.
Wirtschaftsministerium, machen die auch
Ja, das? Natürlich. Ja, natürlich. Die hängen da auch mit drin. Die haben alle was mit Digitalisierung zu tun und alle nur ein bisschen und keiner ist hauptverantwortlich. Und das habe ich nie so verstanden. Also ich komme aus der Verwaltung hier im Land, also im Bundesland Hamburg. Ja, die verschiedenen Behörden ticken alle ein bisschen verschieden. Aber die verschiedenen Bundesministerien sollen ja so unterschiedlich sein. Und wenn die ein Projekt übergreifend machen müssen, wäre bei der Digitalisierung so sehr wichtig, dann ist deren Vorgehen, sind deren Methoden so verschieden, dass die erstmal ein Projekt brauchen, um ein Projekt zu gründen. Also ich übertreibe vielleicht ein bisschen und ich kenne es, wie gesagt, nur vom Hörensagen und von Berichten. Ich habe das nicht geglaubt und habe letztens ich glaube, das war eine Webseite, die nennt sich Digitale Agora. Agora habe ich immer noch nicht ganz entschlossen, den Begriff. Weißt du das übrigens? Agora, was heißt das?
Agora ist griechisch für der Marktplatz. Im Sinne von, da kann jeder hinkommen und seine Meinung sagen. Seine Meinung wird auch gehört. Agora ist der klassische, öffentliche, unregulierte Diskurs.
Würde man
das heute sagen. Ich bin ja kein großer Anhänger des Wortes Diskurs. Von daher gefällt mir das Wort Agora deutlich besser. Das ist da, wo die Athener und die Thebener damals ihre Entscheidungsfindung
Das war der Bürgerversammlungsplatz. Und ja, okay, so ein bisschen wie das Forum Romanum in Rom.
Sehr schön.
Auf jeden Fall gibt es irgendwie eine Initiative Digitale Agora und die schlägt den Bundesbehörden vor, wie sie Projekte gemeinsam gestalten können. Und als ich mir das durchgelesen habe, habe ich erfassen können, was für Probleme die überhaupt haben. Und ich dachte ja schon, wir haben Probleme in der Verwaltung der Stadt Hamburg. Da gibt es aber tatsächlich eine zentrale Bündelung aller Digitalisierungsbestrebungen. Das haben die schon vor vielen Jahren gemacht und das war weise und das ist sinnvoll und das soll der Bund partout mal machen. Ein Ministerium, das den Hut auf hat und da läuft alles. Und die sind die einzigen, die Gelder für Digitalisierung haben. So, 50 Trillionen Euro und dann könnt die daraus schöpfen. Und wer was will von denen, muss sich bei denen melden und angekrochen kommen, um es mal übertrieben zu sagen.
Ja.
Das ist extrem hilfreich, weil eine Instanz steuert. Und das läuft im Bund nicht. Deswegen geht die Digitalisierung nicht voran, meine These.
Die Gelder, das ist schon ein Argument. Denn wenn du Kompetenzen abgibst, ne, zum Wohl des großen Ganzen, ne, also damit eine Sache zentral irgendwo gesteuert wird, gibst du tatsächlich ja auch das Anrecht auf Budget ab.
Genau. So.
Und das ist natürlich extrem ärgerlich, gerade wenn du in einer Koalition bist. Sagen wir mal, das Wirtschaftsministerium hat da so ein paar digitale Kompetenzen und das Verkehrsministerium.
Ja,
so.
Ja.
Und die haben ja auch Kompetenzen, aber das Wirtschaftsministerium ist nun mal bei den Grauen und das, Verkehrsministerium bei den Libellinen. So. Und die Libellinen, die haben natürlich bei der Verhandlung der Koalition gesagt, ja, unsere Macht hängt aber auch ein bisschen schön an den Budgets, die wir verwalten. Und auch die Grauen haben gesagt, unsere Macht hängt auch an den Budgets, die wir verwalten. Und deshalb wollen wir solche Kompetenzen nicht abgeben, dann wäre das Budget weg. So. Und das blockiert natürlich das große Ganze.
Genau. Und der CIO, Der Bundes-CIO ist natürlich im Innenministerium und das wird ja geführt von den Weißen, wenn wir jetzt schon in diesen Fantasiefarben sind.
Stimmt, richtig.
Und das macht das Ganze komplett. Ja, da sind drei Ministerien, die alle die Digitalisierung ein bisschen an der Backe haben und keiner hat die Möglichkeiten, keiner hat dann auch so richtig Bock, erstens etwas zu opfern oder zweitens dann auch Verantwortung zu übernehmen, aber nicht das passende Geld zu haben, weil das liegt ja bei den anderen und das ist ein großes Problem.
Ja. Keiner will also Verantwortung übernehmen, wenn eine Sache droht zu scheitern. Genau. Jeder hätte gerne die Verantwortung übernommen, wenn eine Sache gelingt. Gönnt aber das gleichzeitig dem anderen nicht.
Genau.
Weil der steht dann ja in der nächsten Wahl besser da, während man selbst in der nächsten Wahl schlechter da steht. Das ist alles, im Ganzen ist das eine sehr gute argumentative Kausalkette für das Konzept der Monarchie, ne? Insbesondere der Erbmonarchie. Da braucht man sich ja über solche Dinge keine Gedanken zu machen.
Ja, Proporzgedanken sind nicht immer hilfreich, das stimmt.
Ja, wann sind sie jemals hilfreich?
Das hat aber im Stadtstaat Hamburg durchaus geklappt, aber ich überlege gerade, ob das vielleicht damals geschaffen wurde, als wir eine absolute Mehrheit der SPD hatten. Das wäre dann in den 90ern gewesen. Es wurde ein zentraler Fonds für alle IT-Mittel gebildet. Die ganzen IT-Vorhaben, die die Stadt hat, es wird ja alle Projekte und so weiter werden ja als Vorhaben bezeichnet, die werden der Bürgerschaft regelmäßig vorgelegt. Also das ist eine sehr hohe Transparenz, aber es ist möglicherweise so detailreich, dass es die eine oder den anderen Bürgerschaftsabgeordneten verwirrt, überfordert. Das kann ich nicht beurteilen. Oder du wirst einfach erschlagen, denn wir haben in Hamburg immer noch wir haben kein Feierabendparlament mehr, aber ein Teilzeitparlament, wenn ich mich recht entsinne. Und die haben natürlich nur endlich viel Zeit. Und je mehr Informationen du bekommst, desto mehr musst du sieben sondieren und sagen, das passt schon alles, ist nicht mein Job. Und dann entwickelt sich die höchste Transparenz natürlich auch nur noch zu einer Scheintransparenz. Kann ich aber nicht sagen. Das ist so, also das sind so die Befürchtungen, die damit drin hängen. Aber das Werkzeug einer zentralen Steuerung über einen zentralen Fonds und die Mittel wurden zu irgendeiner Zeit eingesammelt von allen Behörden. So, ihr habt IT-Mittel, das geht jetzt alles zusammen. Also das war noch vor meiner Zeit in der Stadt. Aber ist heute tatsächlich ein sehr starkes, mächtiges Werkzeug, um Digitalisierung in Hamburg voranzubringen. Wir sind jetzt, muss ich ganz klar sagen, jetzt nicht die tollen Überflieger, wenn wir im europäischen Vergleich gucken. Aber im Bundesvergleich schafft Hamburg tatsächlich etliches vorzuweisen. Und das finde ich schon ganz gut.
Und das liegt an dem strukturellen Vorteil?
Das ist eine Behauptung. Also ich nehme das wahr und kriege mit, woran andere Länder zu knuspern haben. Und das ist häufig die Situation, ja, wir haben ja nicht die Mittel zu sagen. Wir müssen ja abwarten, was beim nächsten Haushalt kommt. Nee, so weit können wir nicht planen. Sind häufig Aussagen. Also dass Ressourcen, seien es Mittel, Budget oder auch personelle Kapazitäten in den verschiedenen Stellen, die liefern sollten, fehlen und dann können die nicht liefern. Das scheint mir in einigen Ländern ein Problem zu sein, aber ich habe nicht einen gesamten Überblick. Ich kenne Länder, die machen das, sind sehr progressiv dabei, sind auch gut in der Digitalisierung und andere eher zurückhaltend und da hängt es entweder an der Schwerpunktsetzung, weil die andere politische Schwerpunkte setzen oder eben wieder an dem Klein-Klein, ja, wir haben nicht das Geld und die anderen geben uns das nicht. So meine Wahrnehmung und da sind wir so, was das anbelangt, tatsächlich in Hamburg ganz gut aufgestellt.
Gut, dann ja.
Gut aufgestellt in Hamburg, ist doch mal schön.
Nee, ja, auch Bayern soll ja in einigen Sachen sehr gut aufgestellt sein. Auch da ist ja seit Ewigkeiten eine Art Erbmonarchie am Wirken. Ne? Mhm. Andererseits ist das in Bremen auch nicht anders. und da klappt ja so mal gar nichts.
Das stimmt so nicht. Also gerade was Digitalisierung anbelangt, sind die Bremer auch nicht so schlecht.
Ach so.
Ich kriege das jetzt nur in einzelnen Anekdoten mit. Ich habe keinen Gesamtüberblick, wie jetzt bei Hamburg. Da habe ich auch keinen Gesamtüberblick, aber einen besseren Überblick. Aus Bayern kriege ich das tatsächlich auch mit. Und aus Hessen, die waren auch immer ziemlich gut aufgestellt. Das ist so meine Wahrnehmung. Schleswig-Holstein ist tatsächlich auch noch ganz gut. Die haben aber einen Aspekt der Flächenländer. Die unterscheiden sich zwischen der ministerialen Ebene und der kommunalen Ebene. Und da könnte die Digitalisierung im Ministerialen super sein und im Kommunalen aber nicht gut klappen. Das weiß ich nicht. Also das betrifft natürlich Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein gleichermaßen. Und da stecke ich dann tatsächlich nicht mehr so drin, weil ich dann mit der kommunalen Ebene nur noch bedingt zu tun habe.
Ich finde das immer so ein bisschen deprimierend, von Projekten der öffentlichen Hand zu hören, die dann so stocken an strukturellen, ja meistens an strukturellen Vorgaben beziehungsweise Bedingungen. Manchmal oder oft genug auch an politischen Vorgaben und Bedingungen. Da hatten wir schon drüber gesprochen, über Digitalisierung und woran es manchmal haken kann. Es ist aber auch schön zu hören, dass es manchmal doch irgendwie Strukturen gibt, die offensichtlich, so ein bisschen klingt das für mich durch, bei dem, was du darstellst, in den Prozess hineingeschummelt wurden oder weil da einfach mal jemand sich getraut hat zu unterschreiben oder zu entscheiden oder so und dann einfach mal so ein Ding dahingesetzt hat, was dann auch tatsächlich im späteren Verlauf weiterhilft. Auch wenn derjenige, der das gemacht hat, jetzt überhaupt keine Verantwortung mehr trägt und auch von seiner Entscheidung nichts mehr hatte, weil er wahrscheinlich abgewählt, ausgesondert wurde. Ne, weil er zu einer anderen
Art. So ist das in der Politik. Also Politik entscheidet über bestimmte Dinge, die auch über die eigene Macht, auch der eigenen Partei hinaus reichen. Das ist für meine Begriffe auch gute Politik, dass Strukturen, Methoden, Instrumente geschaffen werden, die sich dann bewähren, die unterliegen vielleicht dem einen oder anderen ideologischen Grundsatz und sind aber Erfolgsmodelle und die nachfolgende, tendenziell gegnerische Partei sagt, ach, das sieht ja erstmal ganz gut aus, das läuft. Und eigentlich sind solche Konzepte ja gar nicht so politisch. Natürlich ist es die Frage, zentralisieren wir oder verteilen wir Dinge? Das kannst du beim Geld dir angucken. Das kannst du aber auch bei der Organisation von IT oder von Strukturen. Du kannst ganz viel überlegen. Wollen wir jedem einzelnen Bezirksamt die Aufgabe von Bürgerservices, sage ich mal ganz allgemein, geben? Oder wollen wir das nicht lieber zentralisieren? Denn dann können wir dafür sorgen, dass dort die Kapazitäten vorhanden sind, wo sie gebraucht werden. Was weiß ich. In Wandsbek Nord ist gerade ganz viel Bedarf an Reisepässen, warum auch immer. Dann können wir dafür sorgen, dass Leute, die eigentlich woanders sitzen, dann in Wandsbek Nord verstärkt eingesetzt werden. Und das geht, wenn du an Bezirksgrenzen scheiterst, weil die Bezirke irgendwie sich voneinander abgrenzen. Dann kann jeder Bezirk wirken und glänzen oder auch nicht glänzen. Das heißt, jeder strengt sich an. Das ist so ein bisschen Konkurrenzgedanke. Und auch der Gedanke der lokalen Spezialitäten. Was weiß ich. Das eher ländliche Bergedorf oder das in Harburg haben wir es auch im Süden. Hat vielleicht andere Anforderungen, was Infrastruktur, Service und so weiter anbelangt, was jetzt ein eher dicht besiedeltes Hamburg Nord oder Mitte anbelangt. Ich stelle mir da sowas vor, dass es manchmal Gedanken gibt, Bürgerservices in Busse zu packen und dann zu den Leuten zu fahren. Und am Dienstagnachmittag zwischen 12 und 15 Uhr ist dann der Bürgerservice-Bus in deinem Ort, der sonst abgeschnitten ist und nur schwer über einen Bus erreichbar, der nur alle Stunde fährt. Keine Ahnung. Ganz so extrem ist es, glaube ich, selbst in den eher ländlichen Gebieten in Hamburg nicht. Aber das sind ja Gedanken, die kommen eher aus dem kommunalen Bereich und Leute in Altona, Wandsbek Mitte, Hamburg Nord oder Mitte fragen sich, was ist denn das für ein Quatsch? Kannst du auch einfach in die U-Bahn steigen, drei Stationen fahren und da ist es. Geht aber nicht in Bergedorf und Harburg vielleicht so, wenn du im alten Land wohnst. Und diese speziellen Bedürfnisse würde ein zentraler Service eben nur bedingt abbilden können oder sich vielleicht nicht diese Gedanken machen. Das sind so die Ideen. Wir wollen das lieber in lokale Hände geben und nicht zentral organisieren. Aber das zentrale Organisieren bringt eben viele Vorteile. Und dieses Gedankengut, was dahinter steckt, taucht in meiner Wahrnehmung auch immer wieder so in Wellen auf. Wollen wir lieber dezentralisieren oder zentralisieren? Ist eine Geschmackssache. Ich denke, beide Konzepte haben Vorteile und Nachteile und man muss immer gucken, was passt in die aktuelle Zeit. Und da ist Hamburg im Moment an einem Punkt, wo bestimmte Dinge zentralisiert wurden. Wie gesagt, die Mittel für Digitalisierung und IT sind weitestgehend zentralisiert. Bestimmte Teile des Bürgerservices, aber nicht alles, wurde zentralisiert. Und trotzdem ist es in Bezirkshand, das muss man auch noch dazu sagen. Die haben ein Konstrukt geschaffen, eine Einrichtung bei der Bezirksbehörde. Und trotzdem bestimmen die Bezirksamtsleitungen über diesen Betrieb, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist der sogenannte Hamburg-Service oder auch manchmal Hamburg-Service vor Ort genannt, der aber sich als sehr effiziente Einrichtung gezeigt hat, soweit ich das beurteilen kann. Also die früheren Kundenzentren, die wir immer so hatten, da gab es doch in den Zehnern viele und auch schon in den Nullern viele schlimme Berichte über Schlangen und geschlossene Kundenzentren wegen Überlastung oder Mitarbeitermangel und so weiter und so fort. Und dann haben sie ganz viele Jahre versucht, mit mal Samstagsservice, mit erweiterten Öffnungszeiten, überhaupt das Konzept Ortsämter in Kundenzentren umzuwandeln. Das kommt alles aus der Zeit her, das heißt, Stück für Stück haben verschiedene Einrichtungen, meistens die Bezirksämter, gemeinsam im Schulterschluss versucht, diese Probleme, die da entstanden sind, auf Kunden oder im Kundenservice mit verschiedenen Mitteln zu lösen. Und zum Schluss ist da tatsächlich ein zentralisierter Ansatz geworden. Da hat offenbar die Zentralisierung nach Stand heute die besten Lösungen geschaffen. Und so gibt es immer wieder ein Try and Error. Das ist in der Verwaltung immer mal wieder ein Thema, weil die Erwartungshaltung und insgesamt das Gefühl und das Selbstverständnis von Verwaltung ist ja auch in der Bevölkerung verändert. Also ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, dass ich sehr dafür plädiere, eine proaktive Bringhaltung zu unterstützen. Dinge, die der Staat weiß, kann der Staat also wissen müsste, weil die Daten und die Informationen vorliegen. Die müsste der Staat auch dem Bürger einfach vor die Tür legen, im übertragenen Sinne. Also ins Postfach packen, sei es per Briefpost oder ins E-Mail-Postfach, ist auch egal. Weil wir wissen einfach Bescheid. Genauso wie mir mein Arzt sagt, mein Zahnarzt, hey, du warst jetzt ein Jahr lang nicht mehr bei mir, willst du nicht mal vorbeikommen, du könntest mal wieder eine Zahnkontrolle haben. Und genauso könnte ein Brief bei mir landen, oder passiert ja sogar heute schon bei einzelnen Sachen, hey, dein Kind ist jetzt 4,5 Jahre alt, du solltest mal zur 4,5-Jahres-Untersuchung kommen, ist nämlich deine Pflicht.
Das Finanzamt schreibt auch ab und zu proaktiv.
Ja, genau, ne? Genau.
Ja, das machen die ja schon, ja.
Wir vermissen dich, willst du nicht wieder mal deine Steuererklärung machen?
Ja, genau, hast dich schon lange nicht mehr gemeldet.
Ist dir was passiert?
Man muss allerdings auch aufpassen, dass man die Behördenmitarbeiter mit so viel, hey, du bist Servicepersonal und dann kommen die Kunden zu dir, sei mal lieb zu denen, nicht überfordert. Ne? Es hat ja auch rechtliche Aspekte. Ich weiß das noch aus meiner Finanzamtszeit. Du darfst zum Beispiel, obwohl du, auch wenn du alles weißt, was der Steuerpflichtige, also wir haben die nicht Kunden genannt, vielleicht heißen sie heute ja auch schon Kunden,
beim Finanzamt
was der nicht weiß, darfst du ihm noch lange nicht erzählen. Denn das wäre der Tatbestand der Steuerberatung. Und das darfst du als Beamter nicht.
Ja.
Du darfst sie nicht zum Nachteil deiner Behörde beraten. Das darfst du einfach nicht. So, und das Zweite, was ich ja, habe ich ja auch schon häufiger geäußert, dieser ganze Kundenservice, das ist ja nicht nur Wording. Das ist ja auch ein Versuch des Selbstverständnisses. Und das Selbstverständnis, Bürger sind keine Kunden. Bürger sind auch Verantwortliche mit ihrem Bürgersein geht auch eine Verantwortung einher, dass das Gemeinwesen funktioniert. Und das funktioniert nur, wenn jeder Bürger im Rahmen, nicht nur im Rahmen seiner Möglichkeiten, sondern auch darüber hinaus dazu beiträgt, dass das Gemeinwesen funktioniert. Und wenn jeder Bürger sich sagt, ach Gottchen, ich bin ja eigentlich ein Kunde und das Ortsamt ist ja eigentlich mein Rewe. So, und jetzt sollen die mir mal, oder mein Italiener,
Und jetzt sollen die mir das mal so passgenau servieren. Ich setze mich dann jetzt hier mal hin und dann sollen die Behördenmitarbeiter mal rennen, weil ich bin hier ja der Kunde. Das ist das falsche Selbstverständnis von Bürger. Na, das ist ein Selbstverständnis, das meiner Ansicht nach heutzutage viel zu sehr verbreitet ist. Im Sinne von, hey, du bist ja Dienstleister. Okay, du magst eine Polizeiuniform haben, aber du bist ja Dienstleister. Ich bezahle dich ja, ne? So. Und ich bezahle übrigens auch den Bürgermeister, ne? Und ich bezahle ja überhaupt jeden hier. So. Das ist das falsche Verständnis. Ich bin
völlig bei dir.
Also das Problem, das sind Probleme, die ich sehe. Du solltest dem Bürger nicht erzählen, du bist hier Kunde, du hast folgendes Recht, du hast dieses Recht, du hast jenes Recht, du hast das Recht und das Recht und das Recht und das Recht hast du auch noch und wir tragen dir das auch noch alles hinterher. Na? Der Bürger ein Staat funktioniert nur, wenn der Bürger auch selber Bock hat, am Funktionieren des Gemeinwesens mitzuhelfen und sich nicht nur hinzusetzen und sagen, ja, tragt mir bitte den Arsch nach, weil ich bin hier Kunde.
Ja, aber da kann die
Mittelmaß finden, finde ich.
Bin ich bei dir. Also erstens nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Wir BürgerInnen haben Pflichten. Und zwar nicht zu knapp. Warum die Politik, letztendlich hat die Politik ja so entschieden, den Bürger als Kunden oder BürgerInnen als Kundinnen Ansatz seit etlichen Jahren verfolgt, ist einfach der Realität geschuldet. Auf der einen Seite war die Verwaltung nicht die Einheit, der man immer Vertrauen schenken konnte, sondern irgendwie so ein kafkaeskes Gebilde, was keiner mehr versteht. Und gleichzeitig gibt es natürlich, und das haben wir gerade bei den Sozialämtern und bei der Arbeitsagentur, gibt es Rechte, die Menschen, aber gerade Menschen, die nicht so fit sind, sage ich mal so ganz pauschal, die eben sich nicht durchsetzen können, die nicht genau wissen, was ihnen zusteht und so weiter und so fort, die haben dann auch eben keinen Hinweis bekommen. Übrigens, du könntest ja noch Wohngeld beantragen, dann kriegst du nochmal 1.000 Euro von mir. Oder du könntest hier noch Zuschüsse beantragen, weil du bist ja in der Situation, deswegen können wir dich da unterstützen. Sondern die Haltung, die du gerade aus dem Finanzamt gespiegelt hast, zumindest wie ich es wahrgenommen habe, wir dürfen nicht beraten zu Ungunsten unserer Behörde. Aber es steht im Gesetz, dass den BürgerInnen diese Mittel, diese Unterstützung, diese Zuwendung zustehen. Und dann, es steht natürlich nicht im Gesetz, dass die jemand entsprechend beraten muss, aber es gibt genügend Leute, die das ohne Beratung nicht hinkriegen. Und dann steht es dann Staat, der sagt, oh, wir haben jetzt wieder irgendwie ein paar Millionen gespart, weil die Leute hatten ja keine Ahnung, dass ihnen das alles zustand. Wir haben ganz viel bereitgestellt, ne? Da steht dann irgendwie im Sozialbericht, 1 Trillion Euro haben wir bereitgestellt, aber irgendwie wurden nur 12,50 Euro abgerufen. Komisch. Und da ist eine Diskrepanz, die du mit Beratungsansätzen, mit einem Fairness, an einem Akzeptieren und Verstehen von eingeschränkten Möglichkeiten. Du hattest ja gerade gesagt, die Leute sollen über ihre Möglichkeiten hinausgehen. Das kann ich grundsätzlich erwarten, aber leider nicht von allen. Und zwar nicht leider, das ist so deprimierend und so ätzend, sondern es ist einfach die Realität. Es gibt genügend Menschen, die nur bis zu einem gewissen Limit kommen und sich entweder das nicht verstehen, sich damit nicht befassen wollen, weil das ihre Situation nicht zulässt oder aus welchem Grund auch immer. Und das würde ich tatsächlich mit einpreisen in den Ansatz, wie proaktiv können wir sein. Aber du hast völlig recht. Es gibt auch immer noch die Seite der Mitarbeitenden, die nicht Bock drauf haben, irgendjemand den Arsch hinterher zu tragen, weil er zu bequem ist. Und da hilft dann natürlich die IT. Ja, im digitalen System ist es egal, ob es proaktiv sich bei dir meldet und sagt, hey, möchtest du dich vielleicht mal hier und hierfür interessieren? Oder eine KI berät dich und sagt, vielleicht ist ein Wohnungsschein für dich das Richtige und so weiter und so fort. Im Grundsatz sind digitale Mittel ein Medium, dass dieses Umgestalten zum Dienstleister ein bisschen von den Mitarbeitenden nimmt und gleichzeitig eine Dienstleistung bietet für die Leute, die es brauchen. Und dann bin ich aber völlig bei dir. Es gibt Dinge, wo wir fordern müssen, dass die BürgerInnen sich darum kümmern. Angefangen natürlich bei Wahlen und Volksentscheiden und überhaupt ihr Leben oder ihre Umwelt zu gestalten im politischen Raum und auch im echten Raum.
Ja, es ist nicht nur der politische Raum, es ist ganz viel auch der vorpolitische Raum, wo ja. man sich sehr gut engagieren kann und wo man die Welt jeden Tag ein kleines Stückchen besser machen kann. Ich zum Beispiel halte es für eine Selbstverständlichkeit und das ist auch bei, ja, bei mir im Umfeld so, dass man sich gesellschaftlich engagiert. Na, mhm. In einem e.V., du und ich, wir haben das schon gemacht, gemeinsam. Ja,
ja. Im Moment engagiere ich mich nur in einem Podcast.
Ja, das stimmt. Da, du bist aber auch noch viel, viel direkter mit der Arbeit fürs Gemeinwohl befasst.
Das stimmt. Mittlerweile. Allerdings lasse ich mich dafür bezahlen. Ja. Aber du hast völlig recht. Ja, mir ist ja daran gelegen.
Ja, aber das muss bürgerliches Gedankengut sein. Und dieses, wenn du dem Bürger sagst, ja, eigentlich bist du Kunde, dann ist das meiner Ansicht nach verkehrt. Ja, es gibt Leute, die kommen mit, die sind mit Behördenkommunikation überfordert und die Behörden tun auch ihr Übriges dazu, dass das auch schön so bleibt. Na? Das ist immer so.
Ja, ja.
So. Und das mit dem Finanzamt ist ebenso, Gordian. Ja, tatsächlich könnte der Finanzbeamte, dem der Bürger gegenüber sitzt, in der Lohnsteuerstelle oder in der Auskunft, der könnte eine Menge Auskünfte geben, die sehr, sehr hilfreich wären, speziell für diesen Fall. Eigentlich könnte der Bürger seinen ganzen Kladderadatsch dahin werfen und sagen, helfen Sie mir mal beim Ausfüllen des Einkommensteuerbescheids. So. Aber das Recht hat der Bürger einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwo festgeschrieben ist.
Nein, nein, also das glaube ich,
kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Das geht auch nicht, wenn du einen Bauantrag oder da kannst nicht, du wirst von der Behörde nicht beraten. Und ich glaube,
Bauantrag wird
auch nicht aufgeweicht, glaube ich.
Genau, grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe irgendeiner Behörde, den Bürger, die Bürgerin zu beraten, gerade weil es auch Beratungsstellen gibt und diese Wirtschaftszweige wollen wir nicht torpedieren. Aber es gibt dann doch mal im persönlichen Gespräch Hinweise. Also ich hatte mich mal um einen Bauantrag gekümmert. Da ging es um Bäume und da ging es um Überfahrten und was sollte man beachten. Also da gab es schon ein paar Hinweise. Das war nicht vollumfänglich. Ne? Das ist keine Beratung, wo du dann sagen kannst, ich habe mich beraten, jetzt ist alles tippitoppi. Aber das war schon hilfreich. Das sind einfach die Sachen, die den Mitarbeitenden in den Bauämtern vertraut sind und wo die dann einfach auch keinen Punkt sehen, mir das vorzuenthalten. Und genauso erkenne ich das ja mittlerweile bei der Steuer. Also das läuft natürlich mittlerweile alles völlig digital. Ich mache das nur per Elster und nicht mit irgendeiner Software. Da gibt es dann noch weitere Tipps oder können vielleicht eingebaut werden. Habe aber im Gespräch auch nie mitgekriegt, dass mir was entgeht. Ich bin aber auch nicht so ein komplexer Steuerfall. Also wenn jetzt jemand Eigentum hat, vielleicht noch was vermietet oder ein Unternehmen oder irgendwas, dann wird es komplex und es ist hilfreich, einen Steuerberater dafür zu haben oder eine Steuerberaterin. So einfach gestrickte Menschen, rein steuerlich wie ich, kommen, glaube ich, mit dem Elster-Ding ganz gut zurecht. Und dann gibt es da Bereiche, da steht, ja, sollen wir eine XY-Prüfung machen? Und in der Erläuterung steht, ja, wir gucken uns das an und wenn das für sie günstiger ausfällt, dann kriegen sie das, also für sie kommt das Beste bei raus, wenn wir das prüfen. Das ist da fest eingebaut. Also es gibt offenbar Bereiche, wo eine Prüfung zu deinen Gunsten vorgenommen wird und du wirst dann so besteuert, wie es für dich günstiger ist, weil du einen Anspruch offenbar dabei hast. Also es gibt einige Bereiche, ja, wo das klappt und das finde ich schon ganz gut.
Also elektronisch geführt kann man das machen. Letztendlich, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Letztendlich muss es aber trotz allem, muss es eine Grenze geben oder eine Diskrepanz, wie auch immer man das beschreiben will, zwischen dem, der dich berät und dem, der dein Antrag und eine Steuererklärung ist ja ein Antrag, ja, der über einen Antrag entscheidet. So. Und der über den Antrag entscheidet, kann dir nicht helfen beim Ausfüllen des Antrags. Das ist so. Also genau, das ist etwas, was nicht durchbrochen werden darf. In unserem, rein verwaltungsrechtlich ist es wichtig, dass es da eine Grenze, eine Unterscheidung, eine Diskrepanz, wie auch immer man das nennen will, bleibt.
Bin ich völlig bei dir. Einfach weil derjenige, der über deinen Antrag entscheidet, und ja doch ein Bias hat zu seiner Behörde, der gehört zum Finanzamt und ist immer dafür, dass viel Geld reinkommt, das ist ja der Zweck eines Finanzamts, kann schwerlich ein Berater sein zu deinen Gunsten. Der hat einfach einen falschen Bias.
Ja.
Und deswegen wäre das ein Interessenkonflikt, potenziell zumindest. Und schon deswegen ist das gesetzlich verankert, dass niemand einem Steuerbeamten vorwerfen kann, du hast mich schlecht beraten. Dann kann der oder die sagen, ich habe dich gar nicht beraten. Das ist nämlich nicht mein Job und ich darf das auch gar nicht. Und damit werden die Steuerbeamtinnen abgesichert, geschützt. Und das ist in allen Bereichen, wo das getrennt sein muss, weil es diesen Interessenkonflikt gibt, so wichtig. Und IT kann Dinge möglich machen.
Ja, was ich sagen will, ist, hoheitliche Handlungen müssen solche sein und der Staat muss nicht dein Freund sein. Ich beobachte das auch, wenn ich durch die Straßen gehe, dass dieses bürgerliche Selbstverständnis abgenommen hat und dieses, ich bin hier so im Mittelpunkt und es dreht sich hier alles nur um mich und Hauptsache, ich habe es bequem, einfach und schnell, dass das deutlich zugenommen hat.
Das hat es auch.
Das halte ich für gefährlich für das Gemeinwesen. Gerade für die Schwachen und für die ein bisschen hinten anbleiben.
Ja. Genau, ich glaube, es gibt Bereiche oder es gibt Menschen, die brauchen diese Unterstützung, auch durch die Verwaltung. Also die brauchen dann Beratungsangebot und Unterstützungsangebot. Aber es gibt eine Menge Menschen, die das nicht brauchen und das mittlerweile aber bekommen, weil es gibt einfach Bereiche, wo du das nicht trennen kannst. Du kannst ja nicht sagen, boah, du siehst hier aus, als brauchst du Unterstützung, dann kriegst du hier mal noch einen Coach und der Nächste, der reinkommt, oh, du machst ja einen auf dicke Hose, du brauchst jetzt keine Beratung.
Du hast einfach einen Gleichbehandlungsgrundsatz.
Aber es gibt natürlich Bereiche, wo du sagst, da kommen nur Leute rein, die sind in einer schwierigen Situation, Sozialamt zum Beispiel. Und andere Bereiche, wo du sagst, ich will ein Haus bauen, da bist du eher nicht in einer schwierigen Situation. Und deswegen völlig richtig, die ein Haus bauen wollen, brauchen keine Bauberatung, sondern nur eine kritische Bewertung deiner Pläne und was du da hinsetzt, solange das alles im Rahmen ist, ist völlig egal. Und ich bin völlig bei dir, dieses egozentrische, verantwortungslose fürs Gemeinwohl ist etwas, was da ist. Die Frage ist nur, hat sich deswegen die Verwaltung geändert Richtung Kundenfreundlichkeit, von der Bürgerorientierung zur Kundenfreundlichkeit? Oder ist das mit ausgelöst, mit verursacht worden durch diese Neuorientierung der Verwaltung. Vielleicht geht das einher, dann reagiert die Verwaltung auf ein schwindendes Verantwortungsbewusstsein und gleichzeitig unterstützt eine sich ändernde Verwaltung dieses schwindende Verantwortungsbewusstsein und beziehungsweise, dass es schwindet, noch mehr, also bündelt sich das Ganze. Das wäre ein Dilemma, das wäre fatal, aber es ist schwer aufzuhalten, wenn du als Verwaltung gut arbeiten willst. Da musst du irgendwie reagieren auf das, was die BürgerInnen machen, auch wenn sie dann plötzlich KundInnen sind. Aha. Und das muss an anderer Stelle, glaube ich, eher aufgefangen werden.
Ja, die Verwaltung soll und kann und darf nicht erzieherisch tätig sein.
Genau.
Also das wäre der allerfalsche. Erzogen oder ausgebildet oder gebildet wird man woanders. Das sehe ich allerdings auch so, ja. Dennoch spielt diese Umdefinition des Bürgers zum Kunden diesen ganzen Effekt in die Hände und spielt da nicht gegen an. Das finde ich falsch. Das finde ich einfach verkehrt. Ich glaube auch, dass die Verwaltung da irgendwie, dass da ein total lieber Mensch saß und sich sagte, ach Mensch, zwischen 39 und 45, da war die Verwaltung etwas, wovor man Angst haben musste. Und Kafka hat ja auch diese schlimmen Dinge geschrieben über seine, das war ja nicht mal seine Erfahrungen mit der Verwaltung, sondern das, was er sich da vorgestellt hat. Also viel zu wenigen Leuten ist nicht bewusst, dass Kafka Fiction ist und nicht Neorealismus. und dieser Mensch hat sich einfach gedacht, ach Mensch, nennen wir die Bürger einfach Kunden, dann ist viel mehr Lächeln bei uns in der Verwaltung. So. Und ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz war, aber ich finde den halt falsch. Und da kann mich auch niemand vom Gegenteil überzeugen. Es gibt Leute, sicherlich Leute, die mit Schwellenangst auf eine Behörde zulaufen, wenn da steht Ortsamt. Die sich sagen, oh, Amt, wahrscheinlich werde ich gleich festgenommen.
Ja,
ich hat natürlich vermute auch seinen Grund, warum Leute so denken, aber.
Ich vermute allerdings, dass es nicht so sehr eine Freundlichkeit und Gutmütigkeit war, die Verwaltungsorganisation oder die Verantwortung dafür bewogen hat, in das Konzept des Kundendenkens zu gehen, sondern eher der Gedanke der Effizienz. Das ist viel maßgeblicher als das Menschenfreundliche. Der Gedanke, dass wir mit bestimmten Wegen Dinge leichter erreichen können als bisher. wenn wir die Leute in einen, ich sag mal, in einen kafkaesken Irrgarten schicken, dann kommen die immer wieder und beschäftigen uns nur viel mehr. Und damit sind sie ja, ist der ganze Vorgang nicht effizient, sondern wir sind viel stärker ausgelastet, als es sein müsste. Wenn wir den Kunden oder die Kunden aber schnell glücklich machen können, kommen die auch nicht wieder. Und zumindest nicht so schnell, erst in 2 Jahren beim nächsten Antrag oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt. Schnelle Bearbeitung von Fällen in der Form, dass sich die meisten glücklich fühlen und es wenig Widersprüche, Einsprüche, Korrekturen, Nachfassen etc. gibt, was alles ja umständlich viel Arbeit macht. Das ist, glaube ich, viel stärker der Gedanke davon, als die Menschen glücklich zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch funktioniert. Und dann ist natürlich das Ergebnis, dass alle sagen, oh, hier läuft ja alles schon von sich aus, und zwar für beide Seiten. Wenn es ideal läuft, macht ein System, ein digitales System, kümmert sich um die Vorbereitung im Backend, also in der Behörde, in der Verwaltung, und du kriegst eine E-Mail, dass du dich mal um das und das kümmern musst. Perfekt. Muss sich niemand irgendwie den Kopf machen. Und das ist dann aber eher eine Verringerung deines Verantwortungsbewusstseins, weil sich ja schon ein System um dich kümmert. Na, das ist so ein bisschen wie die Auslagerung von Verantwortung in dein Handy. Ich habe ja einen Kalender, da muss ich nicht in meinen Kalender reingucken, sondern der sagt ja, pling, fahr mal in der Stunde los, weil da ist ja ein Termin da und da.
Da kann ich mitgehen. Ich sehe nicht unbedingt, warum deshalb das Ortsamt Kundencenter heißen muss. Aber dass der Gedanke des schneller glücklich machen und des bedarfsorientiert agieren und nicht nur bedarfsorientiert agieren, sondern auch bedarfsorientiert zunächst eine Struktur aufbauen, um dann entsprechend agieren zu können, dass das sinnvoll ist. Das sehe ich auch so. Andererseits halte ich es auch für ein gutes Argument, wenn man sagt, man sollte von jedem Bürger, der Bürger von irgendwas ist, hier jetzt nun mal der Stadt Hamburg, auch verlangen können, dass er sich mal eine Viertelstunde im Monat mit den Strukturen, in denen er lebt, beschäftigt. Ne? Also, was ist ein Ortsamt? Was ist ein Bezirk? Was habe ich im Ortsamt zu beantragen und was habe ich in anderen Ämtern zu beantragen? Das kann man eigentlich von jedem verlangen, dass er sich da mal ein Viertelstündchen seiner Freizeit abknapst, um die Verwaltungsstrukturen auch mal so ein bisschen kennenzulernen und nicht immer bedarfsgerecht alles happenmäßig portioniert zu bekommen, wenn etwas anliegt. Also wenn die Verwaltung etwas will, dann proaktiv, dass die proaktiv auf den Bürger zugeht. Denn viele Leute stellen mit ihrer Freizeit viel dümmere Sachen an, als sich damit zu beschäftigen, welche Position sie in der Gesellschaft innehaben und wie sie eben gesellschaftsförderlich in dieser Gesellschaft agieren könnten.
Mhm. So, ich bin jetzt hier beim letzten Schluck von meinem Bier und das versenke ich jetzt gerade.
Ja.
Ja, das ist aber auch eine Leckerei. Vielen, vielen, vielen Dank. Orca habe ich bisher 2 Produkte gehabt und die haben mich beide 100%ig überzeugt. Und bei den letzten Schlucken von dem Anders, da habe ich jetzt tatsächlich knorrige, harzige,
ach, wie schön.
Hopfenlastige. Also das Bier sagt Hallo mit Frucht und es sagt Tschüss mit Fichte. Und das gefällt mir sehr gut. Ein sehr gut entworfenes Produkt ist das.
Ach, das gefällt mir. Dann hat das ja irgendwie sozusagen nicht einen Abgang im einzelnen Schluck, sondern im Abgang des gesamten Bieres hast du dann die Fichte.
Ja, so sieht's aus, ja.
Großartig, das gefällt mir.
Ja.
Ja, mein Bier bleibt konstant, also das hält diese warme, herbstlich-winterliche Note, die mir sehr gut gefällt. Und wie gesagt, von der angenehm zurückhaltenden Palage, die wird jetzt auch nicht sehr viel weniger, weil da geht gar nicht so viel raus. Das ist alles perfekt. Also das Malzige, das mich ja sonst, wenn es zu malzig ist, sind Biere ja nicht unbedingt meins, ist hier genau richtig. Das rundet das ab. Gefällt mir sehr gut. Torpedo ist ein komischer Name. Extra IPA kann ich mir aber sehr gut vorstellen. IPA mit einer Malznote. Das ist schon ein Special. Habe ich nicht so oft gesehen bisher.
Ja, das ist tatsächlich was Besonderes.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr unseren Podcast mögt, Hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo ihr sonst Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne an vzzzpodcast auf Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.